Herzlich willkommen zu Mobbing ist kein Kavaliersdelikt von und mit Andrea Domenik. Der Podcast, der Betroffenen Informationen und Handlungstipps rund um Mobbing geben soll. Ob Schule, Arbeit oder Cybermobbing. Hier geht es darum, Experten und Betroffene zu Wort kommen zu lassen und das Thema breitenwirksamer zu machen und somit aus der Nische und aus der Scham zu befreien. Ich freue mich, heute Marcel Friedrich bei mir im Podcast begrüßen zu können. Herzlich willkommen.
Hi Andrea, servus, freue mich sehr hier zu sein.
Danke, dass du hier bist. Marcel, du hast das Möbius-Syndrom. Was bewirkt diese Erkrankung?
Ja, das ist ein bisschen fies für alle, die zuhören. Vielleicht seht ihr jetzt ein Bild bei der Podcast-Werbung in Spotify oder wo ihr es auch immer hört. Da ist eben zu sehen, dass ich mit einem schrägen Gesicht lebe. Mir fehlen in der linken Gesichtshälfte Nerven seit Geburt an. Und das bedeutet, dass ich links bei mir gar nichts regt, wenn ich spreche, wenn ich lache, ganz besonders. Und es ist wie so eine Art Maske. Es gibt sogar Menschen mit dem Möbius-Syndrom, die auf beiden Seiten, auf beiden Gesichtsseiten gar keine Nerven haben. Was ich mir unfassbar vorstelle, weil die eine Komplettmaske haben. Eine Komplettmaske, die sich null bewegt. Bei mir ist es so, eine Hälfte bewegt sich nicht, die linke, und die andere Hälfte bewegt sich. Und das war lange für mich eine große Schwierigkeit. Und inzwischen bin ich auf mein schräges Ich auch ein bisschen stolz.
Das ist sozusagen dein Markenzeichen geworden, oder?
Ganz genau, Andrea, weil ich gemerkt habe, dass mich Menschen viel schneller erkennen. Ich merke das hier in der Stadt. Ich komme aus Mainz, habe auch mütterlicherseits österreichische Wurzeln. Mama kommt aus Osttirol, aber das nur hier am Rande. Wenn ich hier durch Mainz durch die Stadt gehe mit meiner Partnerin, werden wir häufig angesprochen und wir schauen uns beide fragend an und sagen, wer war das denn jetzt? Wer hat uns denn da Hallo gesagt? Und dann sagt mir Carina immer, naja, ist ja kein Wunder, ich erkenne man halt. Und das ist auch am Anfang hat mich das immer wieder ein bisschen verwundert und jetzt merke ich, es hilft, um eine Awareness zu schaffen. Und es hilft, wenn ich heute auf Bühnen gehe, wenn ich Vorträge halte, wenn ich Workshops leite, dass du direkt, wenn ich auf eine Bühne oder in einen Raum komme, auf mich blickst und man denkt, oh, was ist mit dem? Ist aber schräg. Es ist schon eine gewisse Aufmerksamkeit da und das ist ja schon mal nicht so verkehrt. Da darf ich vielleicht mal die Rückfrage stellen, Andrea. Wir haben uns kürzlich in Wien kennengelernt beim HR Insight Summit. Was hast du direkt gedacht, als du mich gesehen hast?
Ich habe mir gedacht, hoffentlich kommt der Marcel in meinen Podcast.
Okay. Oh, das ist stark.
Also tatsächlich bin ich schon mit dem Ansinnen hingegangen, muss ich verraten, ja, weil ich von dir schon einige Beiträge gesehen habe und da gesehen habe, dass du gemobbt worden bist und ich einfach deinen Weg, wie du jetzt auch sagst, okay, ich habe das umgewandelt in was Positives, ich werde erkannt, aber ich denke, es ist ein Weg. Ich bin früher in der Schule auch gemobbt worden aufgrund von meinem Aussehen und habe lange damit zu tun gehabt, in die Sichtbarkeit zu gehen. Also dieses gesehen werden ist gut und unangenehm zugleich für mich. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, der Weg, oder ob das bei dir gar kein Thema war, aber bei mir war es ein Thema, deswegen hat mich auch interessiert, wie das bei dir ist.
Es war ein jahrzehntelanger Weg. Es war ein Weg mit so vielen Irrungen, Wirrungen und es hat sich erst ja seit 3-4 Jahren etwas entwickelt in mir, dass ich gemerkt habe, dass sich Träume erfüllt haben, berufliche Träume vor 3-4 Jahren, dass ich mit meiner Partnerin zusammengekommen bin, die ich vorhin schon erwähnt habe. Und ich habe mich immer wieder zurückerinnert an meine Schulzeit, in der ich keine so schönen Erlebnisse hatte und der kleine Marcel sich immer die Frage gestellt hat, werde ich jemals irgendeinen Job finden, weil ich doch irgendwie so komisch aussehe, wer will mich denn haben? Werde ich irgendwann meine Partnerin an meiner Seite haben? Wer will mich denn mit meinem schrägen Gesicht haben? Und ich habe ganz viel kompensiert und habe ganz viel geschuftet in den letzten 2, 3 Jahrzehnten und habe versucht, ja, dieses Gefühl, ich bin weniger wert, zu kompensieren und habe es dann eben geschafft mit Anfang, Mitte 30, dass ich dann plötzlich Träume erfüllt habe. Ich hatte dann wirklich einen sehr, sehr besonderen Job. Ich kam mit meiner Partnerin zusammen und dann habe ich gemerkt, oh, jetzt ist doch mal der erste Moment, wo du mal so ein bisschen reflektieren kannst. Wie ist denn eigentlich so dein Leben gelaufen? Jetzt hast du dir doch so alles erfüllt, was du immer wolltest. Und das war wirklich der Moment, da hat sich bei mir alles gewandelt. Weil ich mein ganzes Leben mit ganz, ganz anderen Augen gesehen habe.
Aber wie du sagst, das ist ein Weg. Wie hast du deinen Selbstwert wieder aufgebaut oder überhaupt aufgebaut?
Der erste Schritt war im Schulalter, als mich immer wieder doofe Sprüche ereilt haben. Ich aber auch immer wieder zu Mobbing-Mehrheiten gehörte und auch andere gemobbt habe. Da war es so, dass ich ein Schülerpraktikum in der Lokalzeitung, in der Sportredaktion gemacht habe und Berichte von Lokalsport über Fußball, Handball, Basketball geschrieben habe. Das hat mir in der Zeit mit 14, 15, als ich mir diese fundamentalen Fragen gestellt habe, wie geht's mit mir weiter, das hat mir so viel Kraft gegeben, weil ich ja stolz drauf war, wenn diese Artikel erschienen sind. Und diesen journalistischen Weg bin ich dann 2 Jahrzehnte lang weitergegangen, war lange als freier Journalist aktiv, war dann bei einer sehr renommierten Journalistenschule des Axel Springer Verlags in Berlin, war bei einer der großen Sportzeitschrift in Hamburg, war in Leipzig beim Fußballverein und zuletzt bei der Dachorganisation der Deutschen Fußball-Bundesliga Kommunikationsleiter. Und natürlich bin ich da total stolz auf all diese Schritte, die ich da gemacht habe. Hab aber jetzt erstmal in der Retroperspektive gemerkt, dass all das nur entstanden ist, weil ich von meiner körperlichen Behinderung ablenken wollte. Weil ich ja immer gedacht habe, Marcel ist weniger wert mit seiner Behinderung, deswegen muss Marcel mehr leisten, muss fleißiger sein. Und da ich war am Ende nie länger als 3 Jahre bei einem dieser Arbeitgeber, weil ich immer nach dem Nächsten gestrebt habe. Ich muss mich ja wieder beweisen und wieder beweisen. Und daher ist, wenn ich auf diese Phase zurückblicke, natürlich ganz viel Dankbarkeit und Stolz. Ich durfte mir so viele Träume im Sport erfüllen, aber ich hatte da keine gesunde Selbstführung. Ich hatte fast 20 Kilo mehr gewogen, habe viel Ungesundes gegessen, ganz wenig geschlafen und das war der Preis für all das. Und seitdem ich jetzt mit ganz anderem Blick auf mich selbst, mich, mein individuelles Anderssein, akzeptiere und respektiere, verspüre ich eine ganz andere Lebensfreiheit. Jetzt identifiziere ich mich nicht mehr als Marcel, der Medienexperte, der Sportexperte, der internationale Journalist oder wie auch immer, sondern ich identifiziere mich als Marcel, der Mensch mit all seinen Facetten.
Ich habe in einem Podcast mit dir gehört, dass eben eine Teilnahme in einem Podcast so richtungsweisend für dich war, um da umzudenken. Stimmt das? Habe ich das richtig verstanden?
Da kann ich nur ein riesengroßes Ausrufezeichen dran setzen. Dieser Podcast erschien am 1. Januar 2023. Das war ein Podcast von einer jungen Dame, die mit dem gleichen Syndrom lebt wie ich. Die hat mich gefragt, Konstanze, hast du denn Lust, der erste Gast in meinem neuen Podcast zu sein? Und dann war das so eine Phase, in der ich sowieso ein bisschen mehr in dieser Selbstreflektierung gewesen bin. In der Phase, ich habe es vorhin angedeutet, als sich bei mir Lebensträume erfüllt haben und wo ich erstmals mich mal ein bisschen mit mir selbst beschäftigt habe. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist doch genau jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, darüber auch mal in einem Podcast zu sprechen, wie sich das anfühlt, wenn du lachst und nur eine Gesichtshälfte das tut, was du so willst. Und ich habe dann einen Social-Media-Post abgesetzt am 3. Januar. 2023, ich hatte ja bis dahin gedacht, das ist für mich jetzt, für meine Selbstreinigung, ist es ein wichtiger Prozess, ja, einen Podcast darüber mal zu sprechen, aber es wird ja öffentlich vielleicht 5 Leute interessieren, weil das ist ja kein attraktives Thema, körperliche Behinderung. Am Ende haben diesen Social Media Post bei LinkedIn 500.000 Menschen gelesen, so viele Menschen, die interagiert haben, die mir geschrieben haben, die mir ins Gesicht gesagt haben, dass es so wichtig ist, über das Anderssein, über mein Anderssein positiv konnotiert zu sprechen, ermutigend zu sprechen. Und das, diese Welle an Reaktionen zu erleben, dann hat sich für mich alles verändert.
Warst du vorher nervös vor dem Moment, dich wirklich so sichtbar und vielleicht auch ein bisschen verletzlich zu zeigen?
Ich habe das natürlich bei uns im Büro angesprochen. Und dann hat mein damaliger Vorgesetzter gesagt, ich auch gefragt habe, ja, da passt es jetzt hier zu meinem beruflichen Lebensweg hier. Ich bin auch hier der Top-Medienmensch und habe hier eine tolle Position und hohes Standing. Und jetzt spreche ich über körperliche Behinderung. Und dann sagte mein Vorgesetzter, hey Marcel, wenn du das gerade so das Grundgefühl hast, dass dir das gut tut, let's go. Das fand ich eine totale Bestärkung. Genauso war es hier zu Hause. Meine Partnerin hat mich genauso bestärkt. Sie hat gesagt, hey, das ist doch cool, so, das ist dein Weg und mach das, sprech darüber. Wenn ich dort Menschen um mich herum gehabt hätte, die mir eher Bedenken herangetragen hätten, dann weiß ich nicht, ob ich es gemacht hätte, aber ich war dann zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht so wirklich gefestigt in meinen Themen. Deshalb natürlich so ein Stück weit war es Ungewissheit, was mich da erwartet auf diesem neuen Terrain. Aber ganz besonders hat es einfach so in mein Gefühl gepasst von, es tut mir gut, mich ganz anders zu reflektieren und mein ganzes Leben aufzuarbeiten. Und das ist genau das, was ich Menschen auch so sehr mit auf den Weg geben möchte. Es tut so unfassbar gut, mal innezuhalten, sich mal zu reflektieren und zu überlegen, so, wer bin ich denn eigentlich? Was macht mich denn eigentlich aus? Wer hat mich oder was hat mich geprägt und was hat das für Konsequenzen im weiteren Leben? Diese Schlüsse, die man da rausziehen kann, sind häufig schmerzhaft. Die sind häufig schmerzhaft, aber da muss man auch mal in den Schmerz reingehen. Wie ich auch gegangen bin, das war nicht schön, als ich die ersten Male über beispielsweise Mobbing-Erlebnisse berichtet habe oder das allein mal in meinem Kopf wieder aufgerufen habe. Alles natürlich ganz, ganz weit weggeschoben. Man muss in den Schmerz reingehen, um dann nachhaltig gestärkt daraus wieder vorzugehen.
Was sind die Mobbing-Erlebnisse, die dir am meisten, was am meisten hängen geblieben sind bei dir und vielleicht heute noch hängen bei dir?
Zwei Dinge. Punkt 1, so in der 5., 6. Klasse war ich in die weiterführende Schule gegangen. In der Grundschule war das noch okay. Das war bei mir auf dem Ort, da kannte man mich. Das war nicht dramatisch, aber in der 5., 6. weiterführende Schule, da habe ich dann gemerkt, dass ich gerade von älteren Schülerinnen und Schülern komisch angeguckt wurde. In meiner Klasse ging es, aber in den Pausen war es häufig echt so, dass irgendwelche Kinder zu mir kamen und sich vor mich aufgebauscht und aufgeplustert haben und mir doofe Dinge ins Gesicht gesagt haben, die mir sogar Sachen gesagt haben wie so lach mal oder irgendwelche Witze erzählt haben, weil sie sehen wollten, wie sich mein schräges Gesicht verzieht. Das waren so Momente, da haben sich dann genau diese Gedanken, die ich vorhin schon geschildert habe, wie geht's eigentlich mit mir weiter im Leben? Puh, Partnerin, Job, Freunde, schwierig. So, das hat sich in der Zeit sehr potenziert. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass ich auch zeitweilig kein Kind von Traurigkeit war. Und das ist der Punkt 2, den ich nennen will. Ich habe selbst auch mitgemobbt. Ich habe mich selbst relativ lockerflockig Mehrheiten angeschlossen. Da gab es zwei Jungs, der eine, der hatte eine Schuppenflechte, der wurde Schuppi genannt. Und der andere, der war halt ein bisschen rundlicher gebaut, der wurde Big Mac genannt. Und was hat der kleine Marcel damals gesagt? Naja, das ist ja wunderbar, trifft's mich nicht. Dann schließe ich mich jetzt einfach der Mehrheit an und sag auch mal hier fleißig Schuppi und Big Mac. Wenn ich da heute zurückerinnere, ist es mir unfassbar peinlich ohne Ende. Aber das ist mir auch immer wieder wichtig zu sagen. Es ist nicht nur eine Einbahnstraße, sondern ja, ich hab beide Seiten miterlebt.
Das klingt ein bisschen so, als hättest du ein bisschen Schuldgefühle, dass du das gemacht hast.
Ja, Schuldgefühle. Ich habe ja selbst dann bei mir gemerkt, was es auslöst, wenn du gemobbt wirst und welche fundamentalen Fragen du dir stellst. Und deshalb, ja, puh, das wäre mal ein krasses Gespräch, wenn man heute mal mit diesen zwei Jungs, die ich gerade angesprochen habe, mal sich zusammensetzt und mal reflektiert, was hat das bei denen ausgelöst? In welcher Weise sie darüber dann sprechen wollen, ist eine ganz andere Frage. Aber das ist dann ja schon ein Stück weit mit Schuldgefühlen verbunden, weil da kannst du Menschen in einer ganz harten Form in eine Depression oder fast sogar zum Selbstmord bringen. So ist es glücklicherweise jetzt, so weit ist es nicht gekommen. Aber diese Ausmaße, was wir uns selbst antun, ohne es zu erahnen, welche gravierenden Auswirkungen etwas bei der anderen Person hat, das schockiert mich schon ein bisschen, wie dumm man einfach, und das, also ich spreche nur von mir, wie dumm ich mich dann einfach Mehrheiten angeschlossen habe und überhaupt nicht reflektiert habe, was hat das eigentlich für eine Auswirkung bei der anderen Person? Und das ist für mich halt jetzt auch in der Aufsensibilisierungsarbeit so wichtig, auch in Schulen, darüber über beide Seiten zu sprechen.
Du hast ja gesagt, es hat viele Folgen, Mobbing. Wir haben auch schon über Selbstwert gesprochen. Was würdest du sagen, waren die Folgen für dich, dass du gemobbt worden bist?
Ich glaube, es war so ein Gesamtprozess. Wenn ich das heute so betrachte, und das war jetzt ja doch diese Reflexionsphase, die erst vor wenigen Jahren eingesetzt hat, hat das alles dann endlich mal Sinn ergeben. Das klingt im Nachhinein so verrückt, aber mein Leben hat irgendwie dann Sinn ergeben in die Richtung von, okay, also du warst irgendwie in der Schule, war's schwierig, dann wollte ich eigentlich Fußballtorwart werden, das hat dann auch nicht funktioniert, weil da hat mich der Trainer auf die Bank gesetzt, schwierig. So, dann deshalb musstest du dir einen Weg suchen, der dir neue Kraft gibt. Also Journalismus, Lokaljournalismus am Anfang. Aber damit hast du auch nur etwas kompensiert. Das habe ich ja nur gemacht, weil ich neue Kraft benötigt habe. Und ich bin dann diese 2 Jahrzehnte nie in einen gesunden Rhythmus gekommen, weil dieser Rhythmus immer wieder nur dieser Rhythmus von ich muss mich beweisen, ich muss besser sein als andere, das war keine gesunde Führung, keine gesunde Selbstführung. Und ich habe es nicht geschafft, in diesen 2 Jahrzehnten der Berufszeit mich mal so zu reflektieren, dass ich gesagt habe, hey Marcel, stopp, du kannst doch jetzt raus aus diesem Kompensationsding, du hast es doch längst schon überwunden. Aber nein, ich dachte immer bis zuletzt, ich muss besser sein als andere, weil sonst werde ich ja doch wieder gemobbt. Und das in der Retrospektive zu betrachten, ist für mich ein Stück weit heilsam gewesen, weil ich heute so dankbar auf jede Sequenz bin, Andrea, die mich hat zu dem werden lassen, der ich jetzt heute bin. Und ich sage ja mal, nichts passiert aus irgendeinem Zufall. Es hat dann auch einen Grund gehabt, weshalb ich damals diese Mobbing-Erlebnisse gehabt hatte. Natürlich zu der Zeit die Vollkatastrophe, aber heute bin ich da auch ja über die Erlebnisse einfach nur dankbar, weil sonst könnte ich heute so nicht darüber sprechen und andere bestärken.
Du hast gesagt, du warst schon am Weg, als du den Podcast gemacht hast. Hat es da irgendeinen Leidensdruck gegeben, dass du mir in die Innenschau gegangen bist zu dem Zeitpunkt?
Leidensdruck überhaupt nicht. Leidensdruck glücklicherweise überhaupt nicht. Es war komplettes Gegenteil der Fall. Mhm. In dieser Phase 2021, als ich dann diesen Job bekommen habe bei der Deutschen Fußballliga, den ich mir schon immer so als Kind so als ganz besonderen Traumjob ausgedacht hatte, da hat sich ja für mich so vieles Wundervolles erfüllt. Als ich mit meiner Partnerin zusammenkam, als ich auch hier wieder zurück nach Mainz gezogen bin, 8, 9 Jahre lang habe ich in anderen Städten gelebt. Mainz war schon immer so meine Wohlfühloase. Und da gab's null Leidensdruck. Ganz im Gegenteil. Als sich all diese Träume erfüllt haben, tolle Partnerin, toller Job, wundervoller Wohnort, tolle Wohnung, alles wunderbar. Und dann kam so dieser Moment von, ja, jetzt brauchst du doch endlich mal nicht mehr kompensieren. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kannst du doch das allererste Mal über dich mal ein bisschen reflektieren. Und dann gab es so einen Key-Moment, als meine Partnerin gesagt hat, lass uns jetzt mal in Urlaub nach Griechenland an den Strand fahren. Und für mich war Urlaub nicht existent in der klassischen Form, weil ich Urlaub immer so genutzt habe, irgendwo hinzureisen, dass ich ein Sportevent miterlebt habe, dass ich noch ein Interview oder einen Artikel sonstig mittransportiert habe, damit der Urlaub nicht verschwendete Zeit war. Für mich war gefühlt immer Urlaub verschwendete Zeit, weil die Zeit kann man doch auch arbeiten. So, also. Und dann sagt sie, nee, Marcel, wir fahren jetzt mal in Urlaub 2 Wochen an den Strand. Und du wirst sehen, wie gut dir das tut. Gesagt, getan, diese 2 Wochen, die wir da verbracht haben, die haben für mich nochmal in der Form alles verändert, weil ich da das allererste Mal auf der Strandliege nach dem Syndrom gegoogelt habe, Möbius-Syndrom. Ich habe es ja am Anfang schon so ein bisschen erklärt, was das für eine maskenhafte Konsequenz hat. Und auf dieser Strandliege bin ich dann auf einen Möbius-Syndrom-Verein gestoßen, der Menschen vereint, die mit dem Syndrom leben. Es ist ein sehr seltenes Syndrom und kam so auf diese Dame, bei der ich dann diesen Podcast Anfang 23 gemacht habe. Und das in diesen Podcast dann zu gehen, das hat dann voll und ganz natürlich in meine Phase der Selbstreflexion passt. Diese junge Dame hat gerade eben einen Podcast neu gegründet und hat mich gefragt, ja, willst du dort zu Gast sein? Und das hat sich, das war für mich so diese Blaupause von, es hilft so sehr, wenn du dich mit Menschen zusammentust, die ähnliche Lebenserfahrungen, Schicksalsschläge, Lebenshürden ebenfalls haben, vielleicht schon überstanden haben oder sich ebenfalls damit beschäftigen, weil da erkennst du bist nicht alleine. Ich dachte ja vorher, ich bin irgendwie irgendein Würmchen, was ganz allein so durch die Welt kriecht mit den Themen und habe dann wirklich gemerkt, nein, es gibt viel mehr Menschen, die mit ähnlichen Themen leben und wenn du dich damit austauschst, was die so erfahren haben und wenn du dich zusammentust und beispielsweise bei so einem Podcast Aufklärungsarbeit leistest, dann hilft das ganz, ganz vielen Menschen. Und das ist für mich dann auch in dem, was dann resultierte, in dem crossmedialen Mutmacher-Projekt, was ich in diesem Jahr 2025 gestartet habe, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Das habe ich in vielen Gesprächen gemerkt, dass Menschen sich selbst stärken, wenn sie mit anderen Menschen in Austausch gehen, die ganz ähnliche Schicksale oder Lebenshürden schon überstanden haben oder sich ebenfalls damit beschäftigen.
Und du hast ja ein Buch dazu geschrieben, das jetzt ab 6. November schon im Handel verfügbar ist, richtig?
Das ist richtig, genau. Das heißt Mutmacher Menschen und ist im Pinguletta Verlag erschienen und ist gleichzeitig eben ein Etappenziel in dem gesamten Mutmacher-Projekt, was ich gestartet habe. Dieses Mutmacher-Projekt fußt auf unterschiedlichen Säulen. Säule 1 ist sehr, sehr viel crossmedialer, digitaler Inhalt. Ich habe alle Termine mit 11 mutmachenden Menschen mit einer Videografin begleitet und daraus ist sehr, sehr viel inhaltsstarker Content entstanden. Dann eben die zweite Säule, Buch, denn bei einem Buch kannst du ja ganz anders in die Tiefe gehen, über Themen sprechen. Und das Buch ist eine Hilfestellung für viele Menschen, um Wege zu finden, mutiger und selbstbewusster zu werden. Denn 11 Mutmacher-Menschen, die mit ganz unterschiedlichen Lebensthemen konfrontiert sind, verraten, was war ihr individueller Weg zu mehr Mut und Respekt. So, das ist die zweite Säule. Die dritte Säule, das ist Aufklärungsarbeit über Vorträge. Ich bin regelmäßig, so haben wir uns auch kennengelernt, bei einer Messe, bei einer HR-Messe. Ich bin regelmäßig auf Messen aktiv, aber auch in Unternehmen und spreche über das Thema Mut zum Anderssein. Bei Unternehmen, bei Führungskräften, bei Teamtagen. Dort gibt es dann auch ein Workshop-Konzept. Und das ist dann die nächste Säule. Ich halte Workshops und kläre auf, was Vorteile sind, wie ich mit Vorteilen zu strugglen hatte und wie uns Vorurteile im gesamten Leben negativ beeinflussen. Und dass es doch viel wichtiger ist, sich auf Stärken und Potenziale zu konzentrieren. Das mache ich anhand von Personas. Diese Personas, die ich für mein Crossmedia-Projekt und für das Buch getroffen habe, das merke ich immer wieder, das hilft einfach sehr stark, nicht nur über das eigene Leben, mein eigenes Leben zu sprechen, sondern auch über die Lebenswege anderer. Und diese Workshops hatte ich nicht nur in Unternehmen, sondern ganz genauso in Schulen. Und dort erlebe ich häufig die berührendsten Dinge, weil ich einfach auch glaube, dass so an der Wurzel der Gesellschaft wir am allermeisten bewegen können.
Absolut, absolut. Wenn wir uns in 3 Jahren wieder im Podcast treffen würden und über dein Projekt sprechen würden, wenn es gut gelaufen ist, was ist in der Zwischenzeit passiert?
In 3 Jahren ist jetzt im Vergleich zu, dass ich jetzt erst 10 volle Monate mich mit dem Thema beschäftige und in diesen 10 Monaten, Andrea, schon so unfassbar viel passiert ist und ich mir hätte nie träumen lassen, dass ich jetzt schon auf großen Bühnen stehen darf oder dass mir täglich Menschen schreiben, wie sehr ihnen die Themen helfen, über die ich spreche. Es ist schon jetzt für mich so ein bisschen der Wahnsinn und ich bin einfach so dankbar, dass ich das gerade machen kann, denn es ist einfach nur so erfüllend, Menschen zu stärken, dadurch auch die Gesellschaft zu stärken. Und in 3 Jahren wäre es natürlich schön, noch mehr gesellschaftlichen Impact zu bekommen in Form von, ich will weiter Menschen individuell stärken, was daraus resultieren soll. Ich bin da total überzeugt, wenn Menschen sich selbst besser annehmen, sich selbst besser respektieren, wenn sie auch mit ihren Mitmenschen anders und respektvoller umgehen. Das ist so ein bisschen ein Dominoeffekt. Und diesen Dominoeffekt weiter anzuschieben, da habe ich große Lust drauf, denn wir sind in so gesellschaftlich und politisch herausfordernden, schwierigen, diffusen und negativen Zeiten, da möchte ich meinen Beitrag leisten, dass wir nachhaltig ein respektvolleres, toleranteres Miteinander in der Gesellschaft haben. Da möchte ich die nächsten 3 Jahre weiter ganz doll anknüpfen und bin ganz, ganz, ganz stark voller Tatendrang.
Super, perfekt. Zum Schluss möchte ich dich noch bitten, ob du Mobbing-Betroffenen was mitgeben möchtest oder was mitgeben kannst?
Ich glaube, es ist wichtig, darüber zu sprechen. Das klingt so salopp und so einfach, aber wenn man Dinge in sich reinfrisst, ist das Allerschlimmste. Sich Verbündete zu suchen, den man sowas anvertrauen kann. Natürlich ist es unfassbar peinlich, wenn man gemobbt wird. Aber vielleicht gibt es ja dann doch irgendwie den einen Freund, die eine Freundin, das Familienmitglied, dem man sich anvertrauen kann. Das hilft schon ganz enorm. Und dann ist es vielleicht auch ein Hobby, eine Tätigkeit, die einem dann hilft, neue Kraft zu geben. Bei mir war das damals mit der Lokaljournalismus, der mir neue Kraft gegeben hat. Und ich dann, nachdem die ersten Artikel erschienen sind, ein ganz anderes Selbstbewusstsein entwickelt habe und dann irgendwann auch mal mit die Bobber gesagt haben, Marcel, den haben wir jetzt auch schon mal irgendwo in der Zeitung gelesen und haben wir jetzt ein bisschen mehr Respekt vor, wollen wir nicht mehr. Also von daher, vielleicht ist es eine Tätigkeit, eine Protagonistin aus meinem Buch, die Kathi lebt mit 10 chronischen Erkrankungen, hat alles eingesammelt, was irgendwie nur geht, im negativen Sinne, hat auch überhaupt keine schöne Schulzeit gehabt und hat dann Tischtennis als tolles Hobby gefunden und wurde dann nicht mehr als Kathi, die superkranke Kathi mit all ihren körperlichen Gebrechen identifiziert, sondern als Kathi, die Tischtennisspielerin. Von daher sind es vielleicht die 2 Punkte. Such dir vielleicht so 1, 2 Leute, mit denen du wirklich ganz offen über deine Gefühle sprechen kannst, um zu sehen, du bist nicht alleine. Und such dir eine Tätigkeit, ein Hobby, was dir totale Erfüllung bringt, wo du morgens aufstehst und du weißt, ganz egal wie scheiße der Tag läuft, wie viele doofe Sprüche ich abbekomme, aber heute Abend gehe ich vielleicht beispielsweise ins Tischtennistraining. Und das wird wunderbar.
Danke, wunderbar. Viel Erfolg beim Mutmachen weiterhin, liebe Marcel, und danke, dass du bei mir zu Gast warst.
Danke dir sehr für deine wichtige, Aufklärungsarbeit, Andrea. Ich wünsche dir da ganz viel Erfolg, dir weiter Power, Energie, Tatendrang. Und es ist so wichtig, sich für all diese Aufklärungsarbeit einzusetzen.
Dankeschön.
Ich nehme von Marcel den Mut, reinzuschauen mit, sich selbst damit zu beschäftigen und damit auch sich selbst nochmal neu aufzustellen. Ich hoffe, ihr konntet auch ganz viel mitnehmen und freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und das nächste Mal wieder dabei seid. Alles Liebe, Andrea!